Jmenuji se Libuše a v následujících minutách vám budu vyprávět něco o mé mateřštině a mé staré vlasti. Mein Name ist Libuše und ich möchte euch etwas über meine Muttersprache Tschechisch und meine alte Heimat erzählen. Tschechisch ist eine slawische Sprache und ist somit mehr oder weniger verwandt mit Polnisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbokroatisch und Bulgarisch. Wie ich gesagt habe, mehr oder weniger. Wenn ich zum Beispiel nach Polen komme, werde ich dort nicht gleich mitreden und auch nicht alles verstehen können. Sollte ich allerdings in Polen bleiben wollen, werde ich es mit dem Erlernen der polnischen Sprache leichter haben. Ich würde es vergleichen mit Deutsch und Niederländisch. Das tschechische Alphabet ist mit kleinen Abweichungen dem Deutschen ähnlich. Der Buchstabe C mit Häkchen entspricht dem Deutschen TSCH, ein Beispiel Tschechien, Tschechi. Ein S mit Häkchen entspricht dem Deutschen SCH, zum Beispiel Schule, Schola. Diese zwei Worte sind sogar auch die genaue Übersetzung. Das Z mit Häkchen wird leicht für die, die Französisch gelernt haben, je, wie Jean, Jardin und so weiter. Ein Beispiel aus dem Tschechischen, Žába, auf Deutsch Frosch. Der Buchstabe R mit Häkchen ist dafür einmalig und für die deutschsprachige Zunge schwierig. Ausgesprochen wird es als R, zum Beispiel Reka, auf Deutsch Fluss, oder Tri, drei auf Deutsch. Das Häkchen wird auch bei den Buchstaben D, T, N und E angebracht. Es bezeichnet immer die Weichheit in der Aussprache. Fast alle Konsonanten können im Tschechischen palatalisiert, das heißt sowohl weich auch als hart auftreten. Nach Konsonanten mit Häkchen wird auch immer ein I geschrieben und nicht ein Y. Ein Y ist im Tschechischen ein harter Vokal. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber eine kleine Hilfe ist das soeben beschriebene schon. Umlaute gibt es im Tschechischen hingegen nicht. Die Striche über den Vokalen bedeuten hingegen nur die Länge. Im Deutschen brauchen wir ein IE, wie im Wort Liebe, auf Tschechisch Láska. Da ist ein Strichel über dem ersten A. So, jetzt kennen wir das Wort Láska und wir können es vielleicht jetzt auch probieren mit einem tschechischen Volkslied. Das Volkslied heißt Lásko, Bože, Lásko.
Lásko, Bože, lásko, veď a ľudé berú na horách nerosteš, poli ťa nese. Na horách nerosteš, oni ťa nesmejú.
Ich hoffe, alle Zuhörer haben sich jetzt ein wenig erholt und nun folgte Teil 2. Bei den Nomen gibt es auch Maskulinum, da unterscheiden wir Unbelebte, zum Beispiel der Tisch, und Belebte, zum Beispiel der Mann, Femininum und Neutrum. Im Tschechischen wird alles dekliniert, auch eigene Namen. Es gibt dazu 7 Fälle. Dekliniert wird nach vier Musternomen für jede Nomengruppe, also vier Muster für Maskulinum, vier für Femininum und vier für Neutrum. Die tschechischen Verben haben auch bestimmte Konjugationstypen. Der Konjugationstyp wird normalerweise mittels der Verbendung in Grundform bestimmt. Die Vergangenheit wird durch die Änderung im Stamm bzw. der Endung geformt. Es wird kein Hilfsverb wie haben benötigt. Und so wie man sich vor dem schwarzen Mann nicht fürchten soll, so soll man sich auch nicht vor Erlernen eine weitere Sprache fürchten. Also viel Spaß, vielleicht beim Tschechisch. Tschechisch sprechen etwa über 10 Millionen Menschen, und zwar nur in Tschechien. Tschechische Minderheit in anderen Ländern gibt es so gut wie nicht. Ach ja, eine Ausnahme ist Österreich. Eine tschechische Minderheit gibt es hier, die vielen Urlauber nämlich. So, und nun gehen wir zu einer leichteren Kost über, und zwar zu der berühmten böhmischen Küche. Die ist in ihrer Urform nicht gerade leicht, aber so gut. Schweinebraten, Rinderbraten mit verschiedenen Soßen. Und da gehören natürlich die Knödel dazu. Serviettenknödel, Knödel aus Kartoffelteig, Obstknödel, Germknödel und so weiter. Und dann die Buchteln, Livanzen, Gugelhupf. Und das gute Bier. Also Mahlzeit, Dobrou chuť und Prost, na zdraví. In der Küche gibt es viele Überschneidungen mit den Küchen aus den Nachbarländern. Da kann man darüber streiten, von wo das Original eigentlich stammt. Da aber vor mehr als 100 Jahren jede bessere Wiener Familie eine böhmische Köchin hatte, na, denken Sie mal nach.
Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Červená růžičko, proč se nerozvíjíš? Proč ty k nám, Pepíčku, proč ty k nám, Pepíčku, proč ty k nám nechodíš? Proč ty k nám, Pepíčku, proč ty k nám, Pepíčku, proč ty k nám nechodíš?
Jetzt haben wir uns gestärkt und können es uns gemütlich machen mit einem guten Buch in der Hand. Auch da gibt es Gemeinsamkeiten. Alois Jirásek, Karel Klostermann, Božena Němcová haben wunderschöne Heimatromane geschrieben, ähnlich wie Peter Rossege in Österreich. Dann folgt die nächste Generation mit Jan Neruda, Karel Čapek und Jaroslav Hašek mit seinem guten Soldat Schweig. Und bei einem Spaziergang am nebligen Novemberabend im Gewirk der Prager Gassen ist man nicht weit von dem Gedanken entfernt, um die Ecke taucht Franz Kafka auf. Dann weiter zu den Jüngsten, in Anführungszeichen, die es bis zum Jahr 1989 gar nicht leicht gehabt haben. Václav Havel, Milan Kundera, Pavel Kohout. Ich lese jetzt einige Zeilen in meiner Muttersprache aus den alten tschechischen Sagen, zusammengestellt von Alois Jirásek. O staré Praze. Karel IV. Pozval sobě kdysi na Pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, purkraví Českého království a jiné znamenité pány české a dvořany, též některé mistry učeností slovutné, mezi nimi také svého hvězdáře. Seděl s nimi v nádherné síni, jejíž dřevěný strop byl vyzdoben hřezbami, malbou i zlacením, jejíž stěny byly pokryty vzácnými čalony francouzské práce, za stolem, na němž v září hojných voskovic lesklo se a blištělo zlaté a stříbrné náčiní, talíře, číše a konvice překrásných tvarů a ozdob. Když povečeřeli a v síni počínalo být dusno, vstal císař a vyzval své hosty, aby s ním vyšli ochladit se na čerstvé povětří. Ale jak vystoupili na prostorný balkón, umlkl císař i jeho rádce a stichli všichni ostatní. Umlkli překvapení krásou královského města pod nimi. Anbei eine kurze Übersetzung. Kaiser Karl IV. Hat viele hohe Herren zum Abendessen auf seine Prager Burg eingeladen. Nach dem reichlichen Essen ist im Saal zu heiß geworden und so hat der Kaiser seine Gäste auf den Balkon an die frische Luft hinausgeführt. Prag lag im Mondschein in der ganzen Pracht unter ihnen. Da die Stadt so wunderschön war, verstummten die hohen Herren gar. Das Geschriebene lässt sich leicht vertonen und so sind wir bei der Musik angelangt. Die größten tschechischen Komponisten wie Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů sind weltberühmt. Besonders die Werke von Dvořák und Janáček werden sehr oft gespielt. Der Smetana wird ein bisschen weniger gespielt, dafür kann wahrscheinlich ein jeder sein Epos »Mein Vaterland« Má vlast. Mein Vaterland, má vlast ist ein Epos, eben. Ein Teil ist die Moldau, Vltava, wahrscheinlich auch der berühmteste. Der Smetana hat die Moldau, die Vltava, wunderbar dargestellt. Zuerst als ganz, ganz kleine Bach purzelt über die Steine im Böhmewald. Dann wird es langsam größer, gemächlicher, ruhiger, bis zu der Mündung nach Prag bei Mělník in die Elbe. Und da schon der hohe Besuch von Kaiser Karl IV. Von der Schönheit der Hauptstadt Prag so eingenommen war, kann ich nicht anders, als den Besuch von Prag weiter zu empfehlen. Die Moldau aus dem Werk von Bedřich Smetana gibt es in Prag jedenfalls. Der Blick von einem nahen Hügel auf die Moldau mit ihren vielen Brücken ist einfach wunderschön. Wie auch die sogenannte Kleinseite, ein pittoreskes Viertel zwischen der Karlsbrücke und der Burg Hradčín, der Altstädterring, die bürgerlichen Häuser am Moldauufer und vieles mehr. Ein Besuch ins Braslav, heutzutage Teil des 5. Prager Bezirkes, in einem kleinen Café, wo Jaromír Vévoda seine Škoda Lásky komponiert hat, besser bekannt als Rosamunde, müsste sich dann auch noch ausgehen. Natürlich ist Prag voll mit Touristen und die sind dort zu jeder Jahreszeit. Mein persönlicher Tipp sind die Werktage, also von Montag bis Freitag und nicht unbedingt die Monate Juli und August bzw. die Weihnachtszeit. Eine besonders schöne Zeit ist so um die Mai-Mitte. Da blühen auch die Obstbäume in den vielen Palastgärten und Parks. Für uns Oberösterreicher ist es nur ein Sprung nach Krumau, Český Krumlov. Da haben wir wieder die Moldau, wie auch in Budweis, České Budějovice. Das Budweiser Bier kriegt man überall. In Budweis befindet sich auch die Brauerei, in der es unterhaltsame und schmackhafte Führungen gibt. Dem Moldau stromaufwärts bis zum Lipno-Stausee zu folgen, ist ebenso interessant wie bis zu ihrer Quelle im Böhmerwald. Die Moldau ist auch eine der Flüsse, die man mit Kanu oder mit dem Kajak befahren kann. Man kann es sportlich oder gemütlich angehen, aber auf jeden Fall ist viel Spaß dabei. Die Tschechen wissen es, und so kommt es in den Sommermonaten sogar zu Bootstaus. Um Budweis herum gibt es viele große Teichlandschaften. Nordwestlich von Budweis Richtung Pilsen, auch wieder Bier und Becherovka, das ist ein Kräuterlikör, sind um die vielen Fischteiche einige kleinere besuchenswerte Städte wie Vodňany, Bavorov, Prachatice. Auch östlich von Budweis wieder Teiche und Orte wie Jindřichův Hradec, Třeboň und Telč. Tschechien ist bis auf eine kleine Ausnahme im Südosten umsäumt mit Gebirge. Auf der Karte schaut es aus wie ein Kranz, den jemand um das Land gelegt hat. Der Böhmerwald, Šumava, im Südwesten geht im Nordwesten ins Erzgebirge, Krušné Hory, über, dann folgt im Norden das Riesengebirge, Krkonoše, mit dem höchsten Berg Tschechiens, der Schneekoppe, Sněžka, mit 1603 Metern. Weiter geht es über das Adlergebirge, Orlí Hory, nach Gesenke, Jeseníky, im Nordmähren, und da sind wir schon an der Grenze zu der Slowakei. An dieser Grenze haben wir dann noch die Weißen Karpaten, Bílé Karpaty. Die Berge Tschechiens sind nicht hoch, haben keinen alpinen Charakter. Es gibt in jedem Teil jedoch kleinere Skigebiete und vor allem, sie sind wunderbare Wandergebiete und Paradies für die Langläufer und Mountainbiker. Wie ich schon erwähnt habe, im Südosten gibt es keine Berge. Auf der österreichischen Seite liegt das Weinviertel und ähnlich ist es auch auf der tschechisch-mährischen Seite. Liebliche Hügel und Wein, Wein und Wein. Und gar kein schlechter. Die österreichischen Weinstädte wie Retz oder Poisdorf haben ihr Gegenstück in Mikulov und Valtice. Von Mikulov ist es nicht weit nach Brünn, Brno, der zweitgrößten Stadt Tschechiens. Brünn ist natürlich auch einen Besuch wert. Zwischen Brünn und Olmütz, Olomouc, liegt dann die mährische Kornkammer, genannt Hanna. Zum Schluss noch etwas für Geschichte und Architekturliebhaber. In jedem größeren Ort gibt es nicht nur eine Brauerei, sondern auch ein Schloss, Schlösschen, eine Burg oder ein Herrenhaus. Also, auf in den Norden! Auf Wiedersehen, Naschledanau, Servus und Ahoi, eure Libusche.